Einen wunderschönen guten Morgen. Ich weiß nicht, wie Hallo auf Isländisch ist. Grüße aus Reykjavik. Wir haben schon lange, lange keine Insert Moin on Tour mehr gemacht. Machen wir eigentlich auch gar nicht mehr. Aber wir haben jetzt hier vor Ort einfach so viel erlebt. Ich bin hier auf dem EVE Fanfest 2025, das erste Mal in Island. Michi war da auch schon ein paar Mal. Ich bin jetzt auch in das Privileg gekommen, mir Island anzugucken und von CCP eingeladen zu werden nach Reykjavik. Und da bin ich nicht alleine, nette Menschen kennengelernt und deswegen haben wir uns gleich hier spontan zusammengesetzt, einen Meetingraum gesucht in diesem wunderschönen Gebäude und reden ein bisschen über das, was wir hier gesehen haben, hier auf dem EVE-Fanfest. Hallo Marc.
Hi, ich bin Marc. Ich bin von MMO News. Normalerweise sind wir zu zweit, deswegen war das jetzt so drin. Ein Podcast, der rund um MMORPGs bespricht. Deswegen sind wir hier auf dem Fanfest. Logischerweise, EVE Online ist ja das Forever MMORPG, wie sie das so schön nennen. Und die Chance natürlich direkt ergriffen, hier einmal zusammen über das zu reden, was wir erlebt haben und gesehen haben vor allem.
Genau, der Profi und der Noob, haben wir gedacht, machen wir das. Hallo an eure Community. Ich habe so gar nichts mit MMOs zu tun. Ich bin zwar uralt und habe schon Ultima Online gespielt und Shadow of Camelot und solche Geschichten, ein bisschen WoW Vanilla. Und bin aber immer sehr EVE-curious gewesen, wie wir gestern auch, habe ich mit einem Dev auch drüber gesprochen, fand ich einen sehr schönen Begriff.
Ja, total.
Es gibt ganz viele Menschen wie mich, glaube ich, die Sci-Fi mögen, die große Trekkies sind, die einfach fasziniert sind von dem, was in EVE Online passiert.
Absolut.
Nämlich diese wahnsinnigen Geschichten. Aber ihr kennt dieses Meme, es ist einfach eine unfassbar schwere Hürde, da reinzukommen.
Ja.
Deswegen habe ich auch gedacht, nee, jetzt erst recht, jetzt schaue ich mir das mal an hier vor Ort. Und es gibt auch für Leute, die jetzt nicht so auf EVE Online oder MMOs stehen, ja auch einige Neuigkeiten. Und über das wollen wir jetzt alles reden, weil EVE Fanfest dreht sich ja nicht nur um EVE Online, sondern um alles, was die Firma CCP macht.
Genau.
Im Endeffekt.
Und das ist ja mittlerweile, EVE ist ja die Welt. New Eden nennen sie das ja. Und gerade dieser Einstieg für neue Spieler möchten sie ja jetzt einfacher machen, indem sie da super auf Angriff gehen. Ich meine, wir hatten jetzt schon länger EVE Echoes, das Mobile Game, das ja auch sehr gut funktioniert. Und hier vor Ort haben wir jetzt ein Brettspiel, ein Survival-MMO und einen Shooter.
Ja. Also sie wollen die Welt richtig aufmachen und EVE so als Welt, als Plattform sehen. Ja. Natürlich auch, seit sie natürlich gekauft wurden oder sich verkauft haben an ein großes Studio, muss man natürlich auch gucken, wo kommt sonst noch Geld her.
Ja, klar.
Ich glaube, EVE Online läuft auch sehr lukrativ, wenn man sich hier anschaut. Und es ist immer noch das Größte, was hier von der Priorität.
Also
ich sage jetzt mal von der Keynote, von der Opening war halt 80% war natürlich EVE Online, die neue Erweiterung und solche Geschichten. Aber auch Vanguard, wie der Shooter jetzt heißt, hat einen hohen Stellenwert. So, das kriegt man schon mit auch im Studio, dass sie wirklich sich wünschen auch, mehr Leute ins EVE-Universum reinzuziehen.
Ja.
Und wie das genau funktioniert, darüber reden wir jetzt. EVE Online, klar, kriegt erstmal eine neue Erweiterung.
Ja.
Das sind ja so 4 im Jahr immer so grob, oder? Unterwegs.
Wir hatten jetzt in den letzten 18 Monaten 3, die Geschichte um eben die Deathless und die Jove erzählen. Das sind so 2 NPC-Rassen, die jetzt da super strong sind. Und mit Legion heißt das neue Add-on jetzt am 27. Mai wird diese Geschichte eben weitererzählt. Und dann gehen sie so ein bisschen, wie WoW das auch tut, in diese Eras rein. Also es kommt ein Hauptpatch und der wird dann um Updates erweitert bis zur nächsten Erweiterung.
Genau. Das Datum war jetzt neu, also dass es jetzt am 27. Mai losgeht und dann ist es so witzig auch, also ich meine, du bist ja so ein bisschen drin in EVE Online, ich ja so gar nicht, aber es ist auch so witzig auf dieser Keynote zu sitzen, die genauso aufgezogen werden wie so eine Apple-Präsentation oder eben die Xbox-PKs von der E3 und so. Und was ich super, super spannend fand, dass uns die Entwickler vorab natürlich schon, wir sind ja als Journos hier, vorher schon so ein bisschen Einblicke gegeben haben. Wir haben ja direkt mit denen auch im Studio schon vorab Interviews geführt und solche Geschichten. Und der dann gesagt hat, hier, dieses Feature, das wird für euch nicht groß relevant sein. Ihr seid ja wahrscheinlich alle nicht so in EVE Online drin, aber ich verspreche euch dieses Feature. Und dann hat er so ein Excitometer eingeblendet.
Mega,
das war
gut.
Die beste Idee ever. Achtet drauf, wenn ihr morgen in der Keynote sitzt, das wird wahrscheinlich unserer Meinung nach das größte Community-Feedback erzeugen, weil der Saal ist ja gerammelt voll mit den Hardcore der Hardcore-Spielern und Spielerinnen. Eigentlich brauche ich nicht gendern. Also der Saal ist eigentlich zu, ohne Witz, 99% Männer. Wenn nicht ein paar Entwicklerinnen da wären, dann wäre da, glaube ich, fast keine Frau im Saal. Ist dir das auch aufgefallen?
Ja, total krass. Und man muss auch nochmal sagen, hier sind ja wirklich die Hardcore-Fans der Hardcore-Fans. Island ist jetzt nichts, wo man mal kurz vorbeigeht. Die Tickets zu dem Fanfest hier als Besucher sind zwischen 100 und 300 Euro, je nachdem, welches Paket man will. Mhm. Und trotzdem haben die Entwickler gesagt, es sind 1500 Leute hier. Ja, also Wahnsinn.
Krass. Ja, oder auch die Stadt ist voll. Also die Stadt ist ja nicht sehr groß. Reykjavik ist ja die Hauptstadt, aber hat 200.000 Leute.
Ja.
Ja, so groß wie Freiburg. Und 300.000 wohnen hier. Und die Präsentation geht, glaube ich, auch klassisch damit los, dass man sieht, wie viele Leute leben in Island, wie viele Schafe hat Island, das sind immer ein paar mehr, und wie viele EVE Online-Avatare, also Accounts gibt es, und ist ja über 1 Million.
Ja, und das ist so krass für dieses Land. Und sie haben ja sogar durchgekriegt, diese Statue in die Stadt zu stellen. Ja. Also mitten in der Innenstadt steht so ein EVE-Monument, das ist so eine, keine Ahnung, das ist eine 1,5-2 Meter große Statue sein. Und da sind die Namen aller Spieler eingraviert, die jemals eine Omega-Subscription hatten.
Also das ist ja Bezahl.
Genau.
Du kannst es ja frei spielen und Omega ist dann die Subscription-Modell.
Genau, die freiwillige Bezahlmodell, Freemium, haben ja mittlerweile einige Spiele. Und jeder, der irgendwann mal diese 10 Euro für Omega ausgegeben hat, also mein Name steht da auch irgendwo draußen. Das ist total geil.
Und du kannst wirklich dann hier hinlaufen und dann gucken, wo der Name eingraviert ist.
Genau, die sind alphabetisch sortiert und da hängen dann Leute immer über den Stufen drüber zum Fanfest.
Sau gut. Aber da sieht man auch die Wichtigkeit für Island dieses Spiels.
Ja.
Ja, also vergleichbar wahrscheinlich mit Witcher für Polen ist hier auch das Stadttourismusmanagement ist involviert, hat uns auch bei dem Pressedinner, waren die auch mit dabei, die haben das, glaube ich, sogar gezahlt. Also
genau.
Business Iceland ist sehr erpicht darauf, eben auch sowas wie das Fanfest hier zu machen. Wir sind im renommiertesten Gebäude in Reykjavik hier drin.
Ja, mega.
Also das Harpa ist so quasi dieses wie die Philharmonie in Hamburg.
Ja, ungefähr. So, also könnt ihr euch ein Event in der Philharmonie in Hamburg vorstellen, so auf dem Niveau.
Für Crytek.
Ja, also mega. Und für mich ist jetzt das dritte Fanfest, was das auch nochmal untermauert. Das letzte Fanfest 2023 hat tatsächlich der Premierminister von Island eröffnet. Mhm. Und stand dann auch auf der Bühne mit EVE Forever. Und das ist schon krass einfach.
Das ist schon sehr, sehr cool, ja. Was ich auch hübsch finde, wenn wir gerade über Island reden, sie haben auch so eine kleine Indie-Arena eingeführt.
Ja.
Das ist, glaube ich, auch neu. Mhm. Das hat mich auch gefreut. Da bin ich gestern auch mal runter, werde nachher auch noch mal runtergehen. Da haben sie so 7, 8, 9 Entwicklerstudios aus Island, meistens aus Reykjavik natürlich auch, eingeladen, sich da auch zu präsentieren, um einfach halt Island nochmal so auf die Karte zu setzen. Da waren jetzt ein paar Indies dabei, die schon länger ein Spiel haben. Da waren ein paar Prototypen dabei.
Ja.
Studentenprojekte, das war wirklich cute. Also das sollte, finde ich, auch wachsen, dass hier das Fanfest auch für Island halt noch für die Community hier eine Bedeutung hat.
Absolut, vor allem auch ein anderes MMO, Pax D ist zum Beispiel unten, mit denen habe ich auch noch ein Interview nachher. Und was ich halt so cool finde, die kennen sich ja auch alle. Ja. Also wenn du so ein bisschen mit den Leuten schnackst, jedes Dev-Team, das hier rumrennt, hat zumindest eine Person, die von CCP kommt.
Ja, ich meine, Island, hallo, 300.000 Leute.
Ja.
Das ist natürlich, es ist ja auch kein Meme, sondern es ist tatsächlich so, wenn du hier Dating-Apps in Island benutzt, gibt's tatsächlich ein Feature, wo du erstmal checken kannst, bist du mit dieser Person verwandt? Weil die Wahrscheinlichkeit so hoch ist. Das ist kein Witz, sondern Island hat es selber in Auftrag gegeben, die Regierung, damit halt weniger Inzest, also nicht absichtlicher Inzest, aber eben diese Genpool-Geschichte nicht ein Problem wird. Und das ist bei so einem Land natürlich ein Problem. Ja, ein großes Immigrationsland ist es halt auch nicht.
Eben. Und wir sprechen hier nochmal von einem Land mit, also das ganze Land hat weniger Einwohner als Duisburg.
Ja.
Das ist insane.
Ja. Und alle sehr nett.
Ja. Alle.
Ja.
Durch die Bank weg.
Und CCP ist ja auch nicht nur Reykjavik. Also die ganzen London-Studio Reykjavik, CCP-Leute sind ja auch hier.
Genau.
Die haben ja inzwischen auch mehrere Büros. Also es
von
ist
Shanghai habe ich niemanden gesehen.
Es ist auch schon sehr international trotzdem hier, das Festival.
Ja. Also CCP Hauptsitz ist hier in Reykjavik. Das Londoner Studio ist relativ groß. Die machen, glaube ich, auch Vanguard komplett.
Ja.
Und das Shanghai Studio macht die Mobile Games, soweit ich weiß. Genau.
Gut. Wo war ich stehen geblieben? Ach ja, EVE Online mit dem Excitometer.
Genau.
Das war dann wirklich auch so, wie sie es erwartet haben. Ich meine, CCP sind ja auch die Meister darin, zu wissen, was die Community will.
Ja.
EVE Online ist ja nur deswegen auch so groß geworden, weil die Community halt so, so stark dahinter ist. Die haben ja einen eigenen Player-Gilde eingeführt, diese PS, wie heißt die?
Das CSM, meinst
du? CSM, ja, also ein Council, der wirklich von den Spielern und Spielerinnen aus EVE Online heraus gewählt wird, der dann wie so ein Betriebsrat für die Spieler-Community ist. Das heißt, es sind dann, glaube ich, 12, so ein Dutzend Leute, die dann hier eingeladen werden immer. Und die sind halt quasi die Fürsprecher, die Stellvertretenden für die ganzen Fraktionen, für die Corporations, für bestimmte Aspekte des Spiels. Und die werden dann hier eingeladen und sind dann so die exklusiven Beta-Tester, die dann auch nochmal richtig krasses Feedback geben, die in ihren Communities Infos einsammeln. Ja. Und CCP macht es halt auch richtig und sagt nicht irgendwie, interessiert uns nicht.
Ja.
Oder es ist nur irgendwie Deko, sondern nein, das wird ja wirklich einfach auch das umgesetzt, was die Community sich wünscht.
Also, genau.
Davon lebt EVE Online auch.
Du hast in diesem CSM, es steht für, glaube ich, Council of Solar Management oder sowas. Und du hast halt Leute aus jeder Ecke des Spiels. Und der Creative Director Burger hat uns ja am Donnerstag erklärt, und wenn die Leute sich alle einig sind, dass ein Aspekt des Spiels ein Problem hat, dann wissen wir, das hat ein Problem, da müssen wir ran.
Ja.
Und das so öffentlich zu kommunizieren, finde ich super stark.
Ja. Und sie zelebrieren das ja auch. Das heißt ja auch Fanfest und nicht irgendwie CCP-Convention oder sowas.
BlizzCon. Sondern,
genau. Ja, eben. Aber das ist genau der Unterschied zu BlizzCon. Da kommt keiner auf die Bühne und sagt, don't you guys have phones? So, sondern sie gehen auf die Bühne und einer der ersten wichtigen Punkte auf der Keynote-Präsentation war dann auch ein Rückblick, was ist letztes Jahr so passiert. Die Stories in EVE sind ja immer groß. Ihr habt das und das erreicht, ihr habt so und so viel zerstört. Und aber dann auch die Leute zu würdigen, die die meisten Kills hatten.
Ja.
So, ja? Also die haben dann wirklich den Spielernamen, das Handle aus dem Spiel, was die meisten Kills gemacht hat, gelobt. Der eine Clan hat eine Medaille gekriegt, weil die am meisten Leute hier nach Reykjavik gebracht haben. 119 Leute aus diesem Clan und so weiter und so fort. Also die Community steht schon sehr stark im Vordergrund.
Und nachher bei der Closing Ceremony, also nochmal, muss ich ganz kurz länger ausholen, aber jeder, der länger als 10 Jahre bei CCP arbeitet, bekommt ein Schwert. Keine Ahnung, warum das irgendwas mit Weltraum zu tun hat.
Ja, mit Wikinger halt.
Ja, aber die Leute bekommen ein Schwert. Und in dem CCP Headquarters sieht man dann auch diese ganzen Schwerter aneinandergereiht. Und jetzt haben sie sich überlegt, warum machen wir das eigentlich nicht für die Gilden? Also Corps heißen die ja in EVE Online. Und jetzt bei der Closing Ceremony werden die Gilden, die hier sind und länger als 10 Jahre existieren, auch irgendwie mit einem Schwert geehrt. Und das ist mega geil.
Eine lang überfällige Idee dafür, dass es EVE Online schon seit 20 Jahren gibt. Ich meine, wahrscheinlich gibt es halt auch Corps, die seit 20 Jahren aktiv sind oder 22 sogar. Richtig schöne Idee und diese Schwertgeschichte, die haben wir ja auch gesehen vor Ort, diese Schwerter, war echt cool. Haben wir auch überlegt, Micha, vielleicht sollte ich dir ein goldenes Schwert verleihen, der auch schon 10 Jahre mit mir podcastet.
Ja, ich meine, warum sollte man so schöne Inspiration nicht übernehmen?
Ja.
Also jeder sollte ein Schwert haben.
Aber hallo. Genau. Also Community steht ganz klar im Vordergrund und dann war das wirklich auch so, dass das Feature, wahrscheinlich wussten sie das halt sehr gut, weil die Community seit Jahren über Kleinigkeiten sich natürlich auch aufregt.
Ja.
Kennen wir aus allen anderen MMOs. Bei WoW war das ja auch so. Du kannst manche Dinge kannst du irgendwann ja gar nicht mehr spielen, wenn du nicht irgendwelche externen Tools oder so hast.
Ja.
Und das Problem hat EVE, glaube ich, auch, so wie ich es verstanden habe, dass halt manche Dinge einfach ausgelagert sind mit Third-Party-Tools, weil die Devs nicht dahinterherkommen, das zu ändern.
Gerade die Karte.
Genau. Und das war dann auch wirklich das, wo das Publikum ausgerastet ist, als er uns gezeigt hat, dann vor Ort, man wird jetzt die Weltkarte auch in 2D. Völlig absurd.
Ja.
Also der Rückschritt war das, was am meisten gefeiert wurde.
Ja, und wir saßen in diesem Pressroom, wir haben die Präsentation zusammengecuttet, am Donnerstag eben schon bekommen. Und er hat dann so gezeigt, ja, und dann 2D-Karte. Und der ganze Raum so, ja, okay. Und dann während der Keynote wirklich der Saal hat gebebt. Ja. Die Leute sind komplett eskaliert.
Sie haben ihre Erstgeborenen in die Luft geschmissen und gefühlt. Nee, das war wirklich erstaunlich. Aber da hat man auch gesehen, deswegen picke ich diesen Moment so raus, wie gut sie ihre Community verstehen.
Ja.
Ja, dass sie wussten, das ist ein wichtiges Element. So als Externer diese PK zu sehen, war einerseits total spannend, eben die positiven Aspekte habe ich gerade raus, aber dann auch ganz oft sind so Momente, wo man sich denkt, ja okay, wenn du nicht drin bist im Spiel, verstehst du gar nichts.
Ja.
Ihr könnt ja mal bei Twitch reingucken, da werden dann Statistiken aufgerufen, mit denen du nichts anfangen kannst, irgendwelche Querverbindungen zu irgendwelchen ISP1 und hier und der Frachter und das.
Ja.
Also die gehen so dermaßen rein in dieses Nerdtum, dass es ist nicht nur ein Klischee, dass EVE nicht zugänglich ist für neue Leute. Das ist halt extrem. Wenn die Keynote-Präsentation dich schon abschreckt, weil du nicht verstehst, was da gerade Phase ist, dann weißt du, du hast ein sehr spezielles Publikum. Aber du hast ja schon angedeutet, das wollen sie ändern. Eins der größten neuen Features wird sein, dass man jetzt Freelance-Jobs vergeben kann.
Also, genau.
Dass du innerhalb der Corporations konntest du schon so Aufgaben setzen, um deine Leute zu koordinieren. Es gibt ja Leute, die spielen EVE Online eigentlich nur in Excel.
Genau.
und die ja nur managen, koordinieren. Innerhalb der Corps ging das schon und das wird jetzt geöffnet, dass du einfach sagen kannst, hey, wir wollen hier diese große Flotte bauen, wir brauchen die für das Dreadnought, brauchen wir die und die Materialien, dann kannst du das jetzt quasi rausgeben.
Genau.
Und dann können wir, also ich könnte mich jetzt einloggen und einfach Aufträge für irgendeine Corporation erfüllen. Und die Idee dahinter ist so ein bisschen, einerseits das natürlich zu wieder mehr in Community-Hand zu geben, dass du gar nicht so viel Missionen generieren musst oder irgendwie eine KI brauchst, sondern dass die Community das für dich erledigt als CCP. Mhm. Aber eben auch, dass dadurch auch der Zugang leichter werden soll, vielleicht auch dir einen Ruf zu erarbeiten bei einer Corp oder so.
Genau.
Dann einer im Publikum hat geschrien, Spice.
Ich meine, die Erweiterung Legion hat ja den Untertitel Purpose is Power. Mhm. Und genau das machen sie mit diesen Freelance-Jobs. Er hat, Creative Director hat auch erzählt, sie wollen erreichen, dass jede Aktion in diesem Universum sich irgendwie meaningful anfühlt, dass du irgendwas veränderst. Und auch wenn du jetzt nur einen Auftrag annimmst und rausgehst und irgendwie 50 Erz abbaust, kann damit irgendeine große Korb wieder ein Schlachtschiff bauen, was dann vielleicht den entscheidenden Schuss setzt, um das Gleichgewicht den Weltall zu verändern. Das finde ich einen super spannenden Ansatz. Und gleichzeitig haben wir uns im Pressroom ja auch gefragt, kann so ein Freelance-Job-Ding, ist das jetzt so ein großes Ding für neue Spieler? Kann das überhaupt funktionieren? Haben wir mit dem Kollegen von BAFF drüber geredet, mit Phil. Und dann sind wir abends so ein bisschen unter die Leute gegangen, haben mit den Spielern tatsächlich gesprochen. Die waren alle total begeistert. Die waren sich sicher, das ist das Ding, was neue Spieler halten wird. Finde ich total spannend.
Total. Weil man würde so als klassischer Videospieler denken, nee, ihr braucht ein besseres Tutorial, ihr braucht eine bessere Einführungskampagne. Aber da haben sie ja selber auch sehr selbstkritisch gesagt, nein, wir haben das Tutorial schon 5-mal umgebaut und es hat nicht geholfen. Und wir sind jetzt überzeugt davon, dass wir das mit der Community so jetzt besser hinkriegen.
Ja, ja. Ich fand den Satz schön, niemand bringt besser EVE bei als EVE-Spieler. Und ihr kriegt das schon hin. Ja. Und das ist so typisch EVE, weißt du, so alles in die Hand der Community zu geben.
Es ist vor allem typisch CCP. Ja. Bei Vanguard, über das wir jetzt ja auch gleich reden, gehen sie ja auch einen ganz ähnlichen Ansatz, dass da die Community eigentlich alles regeln soll. finde ich spannend. Genau, EVE Online Legion, hast du jetzt wieder Bock drauf? Also bist du jetzt wieder so angefixt? Erreicht es das Fanfest schon, bei dir immer?
Schon, also Fanfest jedes Mal. Ich habe an meinem ersten Fanfest, habe ja gerade gesagt, das ist mein drittes, als ich das erste Mal hier war, habe ich noch nie EVE gespielt. Mhm. Ich wurde hier eingeladen, weil es cool. Und tatsächlich, ich glaube, die meisten von uns, zumindest von den Journalisten, hatten damit noch nicht so viele Angriffspunkte oder Berührungspunkte. In EVE kann man auch Angriffspunkte sagen, sind wir mal ehrlich. Und danach habe ich EVE angefangen, das erste Mal. An die Einstiegshürde ist halt riesig. Aber trotzdem jedes Mal jetzt mit Legion, es kommen auch irgendwie nochmal neue Grafikeffekte, neue Animationen, Schiffe brennen jetzt, wenn sie irgendwie Schaden in der Hülle haben, so Kleinigkeiten. Und das macht mir schon immer Bock. Mhm. Und was ich an EVE auch so toll finde, auch wenn ich keine Ahnung habe, das ist ein 22 Jahre altes Spiel, das grafisch wirklich up-to-date ist. Mhm. Ich finde, du kannst EVE an jeder Stelle einfach die UI ausblenden und hast einen Top-Desktop-Hintergrund. Es sieht immer großartig aus.
Ja, so Science-Fiction ist halt oft auch zeitlos.
Ja.
Wenn du da natürlich einen guten Stil hast, und den hat EVE schon immer gehabt.
Ja.
Und jetzt haben sie ja auch gezeigt, ein paar neue Grafikeffekte. Die Schiffe sehen wunderschön aus.
Ja.
Also die neuen Schiffe, die sie gezeigt haben, aber auch die alten bekommen grafische Upgrades.
Ja. Raytracing, Schatten, genau. War ein Thema.
Also ein hübsches Spiel ist es definitiv, dafür, dass du überlegst, es ist ja ein dauerhaftes Live-Game. Das ist ja jetzt nicht irgendwie ein Remaster, das du mal so raushauen kannst oder so. Das ist schon beeindruckend, auch wenn es hinter den Kulissen, glaube ich, schon echt veraltet ist.
Ja.
Also Usability und so, da kannst du halt so viel, also die haben ja so viel gelernt in den 22 Jahren, und halt die Leute, die EVE spielen, die denken nicht mehr drüber nach, weil die wissen, wo diese verschachtelten Menüs alle stecken.
Ja.
Und das ist, glaube ich, so das Hauptproblem. Du kannst nicht alles so komplett umbauen, dass es die neuen Leute erreicht oder dass du moderne Quality-of-Life-Features hast, ohne die alten existierenden Spielerschaft komplett zu verprellen.
Ja.
So, das funktioniert. Das ist, glaube ich, die größte Schwierigkeit daran, die neuen Leute reinzukriegen.
Das war auch mein Problem, als ich EVE das erste Mal probiert habe, die Steuerung an sich.
Ja.
Also ich bin dann mit meinem coolen Schiff im Weltraum und möchte das am liebsten mit WASD einfach durch die Gegend fliegen. Vergiss es. Du musst irgendwie ein Ziel auswählen, da musst du Approach klicken, dann kannst du das Ziel doppelklicken und Lock Target, dann musst du deine Waffen laden. Es ist super kompliziert einfach.
Ja. Und mich schreckt auch ab, also ich würde es auch gerne mehr spielen, also in unserem Job aber halt nicht möglich. So.
Ja.
Also bei dir vielleicht noch eher, weil du halt MMO als Schwerpunkt hast. Das ist bei mir ein bisschen schwieriger. Aber nicht nur die Einstiegshürde, da kann man sich schon irgendwie durchkauen.
Ja.
Ich meine, schwere Spiele sind halt schwere Spiele, das geht schon.
Mhm.
Aber so richtig öffnet sich ja Eve wahrscheinlich erst, wenn du halt Teil einer Corp bist, wenn du wirklich so Teil einer Strategie, einer Planungsphase bist und diese Geschichten dahinter wirklich dann Teil davon zu sein. Das ist ja das, was reizvoll ist.
Ja,
aber
natürlich.
Du kannst ja nicht einfach zu einer Corp hingehen und sagen, ich nehme, weißt du, die sind ja auch alle total misstrauisch und wer und hier und Spion und so. Also da musst du dich ja richtig, richtig einarbeiten.
Durch die Freelance-Jobs.
Durch die Freelance-Jobs hoffentlich. Jetzt
hoffentlich.
Heute wird es vielleicht leichter sein. Aber das ist schon ein ganz, ganz eigenes Universum in doppelter Hinsicht. Also dieses Metagame ist ja oft dann auch das Menschliche dahinter. Ja, du musst dich in Foren aktiv irgendwie betätigen. Ja. Du musst mit den Leuten quatschen, dich mit den Leuten auseinandersetzen, treffen. Der CEO hat es ja so schön gesagt, the best chip in EVE Online is the friendship
oder sowas, ja. EVE is the friendship machine, hat er auch gesagt.
Ja. Und dafür, dass sie angefangen haben mit einem Kriegsspiel, sind sie ja selber davon überrascht, dass alle, die hier sind, die mögen sich ja.
Mhm.
Also auch die verfeindeten Clans oder Corps hier untereinander sind ja alle hier auf dem Fanfest und alles ist total friedlich. Die haben halt ihre Flaggen, die sie aufhängen,
total
haben ihre Dekos und ihr Cosplay so ein bisschen.
Und wenn ihr noch nie von dem Space Pope gehört habt,
genau.
Das ist alles so krass. Also hier gibt es so eine Fraktion, die sich so als die Religion und Friedensbringer in EVE Online sieht, und geführt von dem Space Pope Charles.
Der auch wirklich hier mit so einer Kutte rumläuft.
Ja, und mit den Jüngern drumherum, auch in den Kutten. Es ist so cool.
Ja, also EVE Online ist schon fast eine Religion.
Ja.
Das war krass.
Kommt alle dann
EVE Online geschrieben. EVE Forever.
EVE Forever.
Auch ein bisschen scary. Ja.
Ein bisschen, ja. Aber also das klingt vielleicht verrückt, aber nach 22 Jahren glaube ich, dass die wirklich davon ausgehen, dieses Ding läuft für immer. Also
ja, aber es gibt ja momentan auch keinerlei Anzeichen, dass das irgendwie rückläufig ist. Also sie haben ihre feste Community, ich sag mal von vielleicht 60.000, die sie ja fast immer gleichzeitig spielen, das ist ja so 40 bis 60.000, das musst du erstmal schaffen.
Eben.
Also viele MMOs haben dann mal einen Peak am Anfang 1 Million und dümpeln sich dann irgendwo ein.
Ja.
Aber EVE Online ist ja eine dauerhafte Bank. Ja, und also wenn du dich hier umguckst, die verdienen auch ordentlich Geld damit.
Ja,
dieses Freemium-Modell scheint wohl zu funktionieren, wenn du da ein paar tausend Wale hast, die da ordentlich Geld reinstecken, und die Corps stecken da wahnsinnig viel Geld rein.
Absolut. Ich meine, ich hatte vor ein paar Jahren ein Interview mit einem, der nur Schiffe für seine Corp baut, der macht nichts anderes.
Und der macht das fast nur in Excel, ne?
Ja, genau. Aber der braucht eben die Accounts, und einer reicht nicht, weil er muss ja viele Schiffe bauen, und der hat dann dieses Freemium-Modell auf halt 28 Accounts, weißt du, der bezahlt 300 Euro im Monat für EVE.
Krass.
Beeindruckend, wirklich
Commitment,
beeindruckend.
Absolutes Commitment.
Und was man auch sieht, dass die Geld verdienen müssen, Vanguard, wir reden jetzt ja wahrscheinlich dann eh gleich über Vanguard, ist ja der dritte Versuch von CCP, einen Shooter zu machen.
Ja. Dann lass uns doch jetzt darüber reden.
Ja.
Vanguard ist der spirituelle Nachfolger von Dust 514.
Genau.
Sie hatten es ja schon mal versucht, und es gab noch mal einen anderen Versuch, der gar nicht so weit gab, Project irgendwas,
der wurde in Production gecancelt.
Genau.
Ich glaube, da gab es nur eine Beta oder so.
Ich bin gar nicht so drin gewesen in das, warum der jetzt nicht funktioniert hat, aber eben EVE Vanguard soll jetzt eigentlich das sein, was das sein sollte.
Genau.
Nämlich ein Shooter, der wirklich auch in dieser gleichen Welt spielt, der in dieser persistenten Welt von EVE Online oder also New Eden spielt und natürlich auch eine gewisse Abhängigkeit existiert. Also Dinge, die in EVE Online passieren, sollen auch Auswirkungen haben auf EVE Vanguard
und
andersrum. So ganz klar, wie das alles abläuft, sind sie selber noch nicht. Es soll aber halt auf jeden Fall klar sein, dass wenn da irgendwas passiert, wenn irgendwo eine Front sich verschiebt in EVE Vanguard, dass dann bestimmte Corps, die in diesem Bereich, wo dieser Planet existiert, dann entweder Vorteile oder Nachteile haben. Das muss, glaube ich, sich noch sehr, sehr stark entwickeln, was da genau passiert. Aber zumindest ist jetzt der Gedanke wieder da, das jetzt wieder da reinzumachen. Die Idee ist ja schon länger da.
Mhm.
Jetzt haben sie aber meiner Meinung nach verstanden, dass die Prio 1 sein sollte, nicht die EVE Online-Spieler und Spielerinnen damit glücklich zu machen, sondern einen guten Shooter zu machen.
Ja,
und absolut. Wenn dann da ein Benefit entsteht für EVE Online, dann haben sie ihr Ziel erreicht. Aber Prio 1 muss sein, das muss für sich gesehen auch Leute wie mich ansprechen, die noch nie EVE Online gespielt haben, die Bock auf einen MMO-FPS Also Shooter ja. haben. Also ein FPS zu spielen, wo du auch so ein bisschen so mit Clans und Gedöns und Corps irgendwie in diese Welt eintauchen kannst. Und das ist die Prio und das scheint jetzt zumindest mal der bessere Ansatz zu sein.
Ja, ich finde auch, das ist ein super Ansatz und du wirst wohl handfeste Vorteile haben, wenn du beide Spiele spielst gleichzeitig. Es soll aber vollkommen möglich sein, auch jedes Spiel einfach für sich zu spielen, ohne jetzt wirklich Nachteile zu haben. Ein konkretes Beispiel sind da zum Beispiel die Bastions. Also das sind so Player-Hubs, die sich eben entwickeln, wenn man da contributed. Es erinnert schon sehr, sehr stark an die Nodes aus Ashes of Creation. Die haben ja im Prinzip die gleiche Idee. Nur dass Vanguard sagt, okay, ihr könnt diese Bastionen aber selber bauen. Also jeder Spieler kann einfach in die Welt gehen und kann da so eine Bastion hinstellen. Und ihr seid in Vanguard so eine Immortal Digital Consciousness. Also ihr selber könnt dann von Bastion zu Bastion switchen, habt da aber euer Zeug nicht, weil das ist halt physisch und das muss von A nach B. Und das soll dann tatsächlich EVE Online übernehmen. Das heißt, ich gehe dann hin und kann zum Beispiel einen Freelance-Job machen. Hey, ich brauche ein Raumschiff, das meine Sachen von A nach B fliegt. Ja. Wer möchte das machen? Und da habe ich dann den Vorteil, ich kann dafür halt das Ingame-Money benutzen. Und wenn ich nur Vanguard spiele, wenn ich aber auch EVE spiele und ich habe einen Frachter, kann ich mein Zeug halt einfach selber hin und her fliegen. Das soll möglich sein.
Ich glaube, im Endeffekt wird es wahrscheinlich so laufen. Ich habe die Devs auch gefragt, stellt ihr euch das so vor, dass quasi die Corps von EVE Online, also das sind ja die Gilden, die Firmen, die Corps, dass die quasi Leute rekrutieren für EVE Vanguard, damit sie dort auf gewissen Bastionen dort die Ziele erreichen, die ihnen was bringen. Und dann gesagt, ja, genau das ist das Ziel. Ja, also, dass du quasi, so wie man das bei großen E-Sport-Gilden kennt, dass die quasi halt eine Abteilung haben für, was weiß ich, Overwatch, ja, und jemand koordiniert das so. Aber das halt quasi in-game. Dass die Chefs von den Corps sagen, hey, wir brauchen jetzt eine Abteilung, wir brauchen quasi eine Söldnergruppe, die uns dann immer so, die springt und wir kümmern uns darum, dass ihr euer Material habt auf dem entsprechenden Knotenpunkt. So stelle ich mir das vor, dass das dann die Verbindung sein wird. Ja, dass du Teil dieser Gilde bist, aber du bist halt ein Söldner in Vanguard.
Genau.
Und das kann ja die gleiche Person sein, muss aber nicht. Wenn du sagst, nö, ich will hier ein bisschen ballern, dann gehst du da rein. Gleichzeitig, das ist so das Metagame, was da drin steckt, gleichzeitig sollst du aber ja auch einfach nur, du bist ein Shooter-Fan, du gehst da rein und bist halt auf dem Leadership da oben und dann sprechen dich halt vielleicht Leute an aus EVE Online und sagen, hey, hast du nicht Lust und bla und uns zu joinen und so. Ja. Also, ob du das jetzt machst oder nicht, ist dann ja immer noch frei. Aber zumindest ist die Möglichkeit da und das finde ich ist schon reizvoll oder cool, so das als Vision zu haben, dass diese Spiele so MCU-mäßig halt irgendwie trotzdem zusammenhängen, auch wenn jede für sich stehen kann.
Ja, es ist halt so eine coole Idee, die auch, glaube ich, nicht so viele andere Entwickler einfach machen können.
Nee, wie denn
auch? Also, du brauchst diese Community, die dahinter steckt. Ja. Und das hat hat Vanguard und natürlich EVE Online enorm. Also ich habe auch mit einem Entwickler geredet und habe ihn gefragt, so worauf fokussiert ihr euch denn? Wollt ihr jetzt erst die MMO-Sachen entwickeln, erst ein besserer Shooter werden? Und dann hat er mir auch gesagt, ja, also im Endeffekt wollen wir beides sein natürlich. Wir haben das große Glück, wir sind uns sicher, dass die MMO-Aspekte kommen. Ja. Wir haben EVE Online hinter uns. Wir müssen die nur bauen. Die Community ist da. Das MMO ist da. Wir müssen erstmal nur ein solider Shooter werden.
Das MMO ergibt sich ja dann auch so ein bisschen daraus, dass es halt eine persistente Welt ist und du nicht irgendwie Server-Reset hast, Story wird resettet oder nicht jeder erlebt wie bei Doom die gleiche Geschichte, sondern du gehst ja da rein und dann hat sich halt die Bastion irgendwie verschoben. Ich meine, so ganz leichte Anleihen an Helldivers 2 oder so hat man da ja auch schon gesehen, dass sich die Fronten verschoben. Aber das kommt ja alles von den Devs.
Ja,
die machen ja, okay, jetzt hier gibt's eine neue, was weiß ich, Bedrohung. Der Planet hat jetzt, ihr habt 48 Stunden Zeit, diesen Planeten zu retten.
Ja.
Und sowas stelle ich mir dort auch vor in Vanguard, aber eben halt aufgrund der echten Ereignisse, die dort passieren.
Ja.
Da musst du als Dev das gar nicht mehr selber erfinden, sondern EVE Online hat diese Dynamik.
Ja.
Und dann nimmst du halt einfach, was in EVE Online passiert und sagst, hey, da ist jetzt dieser Planet, gehört jetzt der anderen Fraktion. Das heißt, wir können jetzt hier ein paar Schalter umlegen. Das bedeutet für euch, dass da halt die Gegner schwerer werden, dass es da weniger Waffen gibt. Und sie haben ja sogar gesagt, sie stellen sich das so vor, dass auf den Bastions unterschiedliche Metas dann existieren. Das finde ich auch reizvoll. Also, dass sie sagen, in der Ecke, auf dem Server, auf dieser Bastion gibt's halt mehr von diesem einen Material. Das heißt, die Munition, die ballistische Munition kann leichter produziert werden so oder so. Und auf dem anderen Planeten hast du dann halt vielleicht eher einen Schwerpunkt auf Energiewaffen, weil die Munition zu teuer ist, die selber zu machen. Also auch diese Aspekte von Ressourcen, Mangeln, Mining, das spielt ja auch eine Rolle dann in Vanguard, weil es einfach zu EVE Online dazugehört, also Bergbau abarbeiten. Das heißt, wir haben jetzt gesehen, dass man halt, was weiß ich, so einen Laser dabei hat, um so Sachen abzubauen. Und aber die zweite Schicht kannst du schon nicht mehr abbauen.
Ja.
Das heißt, da musst du dann halt hingehen und sagen, okay, wie komme ich jetzt an meine Technologie, an meine Waffen, an die Forschungsblueprints, um diese besseren Laser zu machen. Und vielleicht hast du dann irgendwie einen Schwerpunkt auf diesem Gebiet.
Genau.
Ein paar sichern dich, du holst dir die teuren Kristalle, ja, dass man so Sachen macht. Also sie wollen nicht einfach nur ein Shooter sein, wo du ein paar NPCs abballerst, sondern da soll schon auch so Erkundung, Missionen, die irgendwas mit Mining zu tun haben, da soll schon mehr passieren als nur ein Shooter.
Ja.
Trotzdem werden sie aber halt PvP, PvE Sachen trotzdem anbieten, was halt so ein Shooter haben muss.
Absolut. Ich fand es auch super spannend, dass, wenn wir da nochmal einhaken mit den verschiedenen Bastions, du kannst ja auch nicht überall das gleiche bauen. Also auch, es soll auch eine Rolle spielen, welcher Fraktion eine Bastion angehört. Und die einen können halt vielleicht bessere Mining-Sachen bauen, die anderen können bessere Waffen bauen. Und deswegen muss ich vielleicht zwischen diesen Sachen hin und her, wenn ich wirklich die geilsten Sachen haben will. Und das ist dieser Soft-Reset-Loop, der in Vanguard stattfinden soll. Ein Hard-Reset, wie man das aus einer Season kennt, so ein, keine Ahnung, Diablo, wo du immer wieder von vorne anfangen wirst, soll es in Vanguard nicht geben. Ja. Und generell gar nicht geben. Also der Game Director hat mir auch gesagt, Resets, there is no reset in EVE Online. Ja. Es ist eine persistente Welt und du lebst mit diesen deinen Entscheidungen. Ja. Und wenn du dem Typ von der anderen Fraktion eine Kugel verpasst, musst du damit leben, dass die dich für die nächsten 2 Jahre überall erschießen, wo sie dich treffen. Und das ist halt EVE Online.
Ja. Die große Frage wird Balancing sein.
Ja.
Wenn das da wirklich eine Verbindung hat zu den großen Corps und die können dir irgendwie Material geben. Mhm. Die haben ja zig Ressourcen oder so, ja. Oder wenn du da eben eine Riesengilde hast im Hintergrund, die einfach meint, wie soll das funktionieren? Bist du dann, kann dann so eine Korb auf eine Bastion gehen und die komplett überrennen, weil sie einfach die besten Waffen schon haben, weil sie die ausstatten können? Mhm. Das wird ein wahnsinnig schweres Balancing, das denk irgendwie ich auch hinzukriegen. Unabhängig davon schon, dass es in dem Spiel selber schon schwer ist, was persistent funktionieren soll.
Ja.
Dann aber auch noch, wo du eine 22 Jahre alte Community hinten dran hast, die da schon irgendwie zig Sachen hat. Mhm. Das wird, glaube ich, eine Herkulesaufgabe. Aber auch da werden sie sicherlich Wege finden. Ja. Das Ding hat ja noch einen sehr langen Entwicklungsweg vor sich. Also das wird jetzt am 16., 17. September ein Nemesis-Event geben, wo dann quasi so ein Public-Beta-Test stattfindet, Public Access.
Diesmal braucht ihr dafür übrigens keinen Omega-Zugang. Genau. Für den letzten Test musstet ihr Omega haben, das ist nicht mehr so. Also da kann jeder einfach mitspielen.
Also wenn man jetzt schon EVE Online Omega-Zustand hat, kann man es jetzt schon spielen.
Genau.
Kann man einfach auf dem Discord und da quasi mittesten. Weiß nicht, ob da die Plätze begrenzt sind. Und der Public-Beta wird jetzt dann im September stattfinden, Nemesis heißt der. Da kann man dann auch schon ein paar Sachen ausprobieren.
Genau.
Und dann soll es im Sommer 26 erst in den Early Access starten.
Ja.
Also das hat noch einen langen Weg vor sich. Und das, was wir hier schon anspielen konnten, sie haben ja hier Stationen aufgebaut für Presse und aber auch für die BesucherInnen, das ist schon noch sehr Alpha.
Absolut. Ich habe ihn auch gefragt, wie lange sie vorhaben, im Early Access zu bleiben, nachdem sie dann im Sommer 26 starten. Er hat mich so ein bisschen angegrinst und meinte dann, ja, die meisten Spiele 1 bis 2 Jahre. Mhm. Wir hoffen, dass wir da drin bleiben. Es dauert noch wirklich lange. Und auch die Sachen, die man schon spielen konnte, auch das, was wir jetzt gespielt haben, es sind super viele Prototypen auch einfach. Also wir haben jetzt mehrere Waffen, immerhin. Ja. In den vorherigen Playtests war nur eine Waffe drin. Aber die haben auch zum Beispiel alle keine Texturen. Mhm. Und die Gegner sind auch einfach Platzhalter. Das sind so verschiedenfarbige Punkte, die durch die Welt hüpfen. Was wiederum schon sehr, sehr gut aussieht, finde ich, sind die Karten selber.
Oh ja, die Biome sind schon sehr cool.
Mega.
Und auch die Lichtstimmung, also die haben jetzt auch von Unreal 4 auf Unreal 5 umgesetzt.
Ja.
Und auch das, was wir hier auf der Keynote gesehen haben, könnt ihr auf Twitch ja auch sehen. Die Biome sind sehr, sehr, sehr stimmungsvoll. Also wir haben jetzt auch eins dieser neuen Biome gesehen, wo so Blitze einschlagen und Regen ist und so. Das sah schon sehr gut aus. Unreal 5 ist wirklich toll, um so Stimmungen schnell zu erzeugen. Und sie machen so eine Mischung aus handgebauten Assets, aber auch natürlich dann durchgewürfelt, randomized Maps und solche Geschichten. Aber es war halt noch nicht so richtig viel los. Also du hast halt so 2, 3 Standardgegner, die auf dich zukommen, da war nicht viel los. Und dann hast du halt, haben wir zwei, drei so Commissions angenommen, so Missionen, und dann hing der Container falsch. Ich meine, die haben uns auch gesagt, hey, das ist die aktuelle Build, die wir haben.
Ja.
Wir wollten einfach komplett transparent, wir haben einfach das Aktuellste mitgenommen. Natürlich ist es buggy und läuft nicht performant. Das ist schon klar.
Was ich auch wieder so schön finde, weißt du? Also wir kriegen ja als Presse meistens irgendwelche Polished-Demo-Versionen vor die Nase gesetzt. Und dann ein Spiel zu haben, wo dir wirklich sagt, wir haben es quasi gestern noch programmiert. Das ist frisch, so ist es gerade.
Also transparenter kann man nicht sein als das ist schon krass, aber auch, die juckt es auch nicht, dass das jetzt so aussieht, weil sie halt, ihre Firmenpolicy ist so, hey, wir entwickeln Spiele und ihr sollt an allem dieser Steps beteiligt sein.
Ja.
Und die Community schluckt es ja auch. Also andere Studios würden sich das gar nicht trauen, weil die Leute dann sagen, die Waffe hat keine Textur.
Ja.
So, und auch hier auf der Keynote für Vanguard war das so, hey, sagt uns, was ihr wollt von diesem Spiel. Das ist euer Spiel.
Ja.
Also das hört man ja selten so. Klar haben wir eine Vision und wir wollen das und das erreichen, aber das schaffen wir nur mit euch.
Ja.
Das ist schon auch eine ganz andere Ausrichtung. Und genau dafür ist ja Early Access da.
Absolut. Wir haben bei uns im Podcast auch schon öfter drüber geredet, dass es an Firmen fehlt, die dieser Policy nachgehen. Ein gutes Beispiel dafür ist hier Craig Street, Ghostcrawler, ehemals am LOL-MMO beteiligt. Und der macht jetzt sein eigenes Ding. Project Ghost, weiß nicht, ob du das mitgekriegt hast. Und der sagt, geht halt auch der Philosophie nach, wir wollen die Leute so früh wie irgendwie möglich zum Spielen bringen. Und der erste Playtest fand da statt, da hatte das Spiel nur ein Kampfsystem. Mhm. Er hat gesagt, keine dieser Texturen ist fertig. Alles, was ihr seht, sind Platzhalter. Es geht nur, wie fühlen sich das Kämpfen an? Mhm. Und das finde ich so spannend, weißt du? Ja. Das siehst du so selten.
Ich bin nicht der Typ dafür, das jetzt da so mitzuhelfen. Ja. Aber ich finde es gut, wie sie es machen. Aber wenn ich mir jetzt vorstelle, wie Eve Vanguard fertig aussieht, habe ich Bock drauf.
Ja.
Das war für mich jetzt so der Kern. Weil der Schlüsselmoment war für mich, als sie gesagt haben, hey, das soll ein Sci-Fi-Shooter werden. Wir sind in einem Sci-Fi-Universum und wir wollen nicht dieses Dark and Gritty Militär haben, sondern auch die Alien-Charakterstudien, die sie uns gezeigt haben, die sehen gruselig aus. Ja? Das sind so rote Skelette, so Tech, sowieso so Terminator ohne Haut, die dann aber auch so ein geiles Feature haben. Die haben dann ein Loch, wo das Herz ist.
Ja.
Ja, diese so verdorrte Capsuleurs oder so. Und das sah gruselig aus. Und auch der ganze Sci-Fi-Look, der hat super gepasst. Mhm. Er ist wie bei Eve Online auch so elegant, aber eben farbenfroh. Also auch die Biome sind sehr auch wieder durch Natur geprägt.
Dark but colorful, genau. Hat das, glaube ich, genannt.
Und was ich richtig geil fand, halt die Waffensysteme erinnern halt an die Sci-Fi-Shooter aus den 80ern und 90ern.
Ja. Ja, da machen sie auch gar keinen Hehl draus.
Nee, also haben sie auch gesagt, das ist unsere Inspiration, weil wir das Gefühl haben, sowas gibt's gerade nicht mehr so richtig. Mhm. Wir wollen wie Quake, Unreal Tournament, so diese Ära. Und das Sounddesign ist schon voll da drin.
Mega.
Ja, diese Laserwaffe, die so auflädt. dieser Schuss, mega, der da durchgeht.
Die Sniper, die Sniper, die auch so ewig nachhallt. Ja. Mega gut.
Und das war schon, also da sind sie auf dem absolut richtigen Weg. Und auch diese Konzentration, wir machen erstmal eine Waffe und schauen, wie das Gunplay ist. Und wenn das funktioniert, weil das ist ja das A und O, dann probieren wir mit weiteren Waffen aus. Und auch das soll jetzt Beta-Test-mäßig sein, dass sie dann halt sagen, wenn wir eine neue Idee haben für eine Waffe, werfen wir die als random Lootbox irgendwo rein. Ihr könnt sie dann auch mal finden oder mal ausprobieren, auch wenn die dann irgendwie buggy ist. Mhm. Aber dann gebt ihr uns Feedback. Finde ich spannend.
Genau, und die Waffen selber sind dann absolut mega customizable.
Ja.
Ich habe mit dem Waffendesigner gesprochen. Er hat mir erzählt, es ist nicht so, wir wollen kein Call of Duty sein, wo deine Waffe hat halt irgendwie einen Slot für den Griff, einen Slot für ein Mündungsfeuer oder einen Slot fürs Visier. Nee, deine Waffe hat halt 5 Slots. Und wenn wir in dem Beispiel bleiben, wenn du 5 Griffe an deine Waffe packst, dann ist das so. Dann ist die super präzise, kann halt sonst nichts, aber du kannst das machen. Ja. Und das ist halt Eve Online. Weißt du? Sie wollen diese verrückten Builds auch einfach provozieren.
Das war auch so Eve Online wieder. Wir haben ja auch schon so ein bisschen mit diesen Waffendings rund. Es war so undurchsichtig, was man da irgendwie da craften und da irgendwelche Blueprints und 1000 Materialien. Und also das steckt jetzt auch schon da drin.
Ja.
So dieses dieses Industry-Tab, wo dann irgendwie 1000 Sachen und Icons sind, wo du dann wieder denkst, Alter, ihr macht einen Shooter. Was ist denn hier los? Also ist wieder die spielbare Excel-Tabelle. Aber Customizen ist halt hier wohl ein wichtiges Ding.
Ja, was ich auch super spannend finde, das Main-Menü ist halt jetzt einfach zum 2D rumklicken, soll aber langfristig tatsächlich so ein 3D-Hub werden, wo du wirklich rumlaufen kannst. Von dem, was ich erzählt bekommen habe, hat es mich so ein bisschen an die Warframe, hast du ja auch so dein Raumschiff, wo du rumrennen kannst.
Boah, ich finde nichts nerviger, bitte lass das
eben. Echt? Ich wollte gerade sagen, ich finde das total geil.
Nee, ich muss nicht in Hub-Menüs rumrennen.
Doch, ich finde das cool, das gibt mir Immersion, ich mag das.
Ja. Ja, es passt natürlich zu EVE Online, dass du einfach so deine Basis hast und dann da customizen kannst. Und dann kannst du dir da, ich meine, bei Helldivers 2 ist es ja auch so, dass die Leute dann auf deinem Schiff sind.
Genau.
Da erzeugt es schon auch Stimmung. Und dann steigt man in die Kapseln und saust da runter.
Ja.
Ja. Ja, sieht auf jeden Fall sehr vielversprechend aus, aber ist halt noch Jahre entfernt.
Nee, eigentlich nicht. Zu sein. Also eigentlich sieht es gar nicht so vielversprechend aus. Die Vision ist mega vielversprechend.
Wenn man spielt, ist man eher so ein bisschen ernüchtert.
Ja, genau.
Aber ist klar.
Und ich fände es auch super interessant, er hat jetzt nochmal ganz klar gesagt, wir machen keinen Extraction-Shooter. Mhm. Und dann habe ich ihm aber gesagt, ja, aber das, was wir jetzt gerade spielen können, ist ein Extraction-Shooter. Ja. Und er so, ja, und das ist das Problem.
Ja.
So, das, was es jetzt ist, ist ein Extraction-Shooter. Wir machen keinen Extraction-Shooter. Da kommt noch MMO, ich verspreche es euch. Aber das ist kein Extraction-Ding.
Ja, sie wollen es versuchen, so ein bisschen zu verhindern, dass man eben auch so, einerseits soll es persistent sein und auch Risiko, also wie ein Extraction-Shooter, wenn du stirbst, hast du dein Zeug dann nicht mehr, dann liegt es halt darum.
Genau.
Aber dann wollen sie natürlich das auch ein bisschen auffangen, dass du eine Drohne rufen kannst, um dein Zeug, was du gerade gesammelt hast, schon mal wegzuschicken.
Ja.
Aber ja, da müssen sie ihren eigenen Weg noch finden.
Was ich super schwer zu greifen finde, ist, dass du quasi jederzeit in diese Matches rein und raus kannst. Und das erzeugt natürlich dieses Gefühl von so einer persistenten Welt. Jetzt gerade ist es aber so, dass diese Matches 45 Minuten laufen. Und dann frage ich mich, warum dann nicht von Anfang bis Ende, wo der Dev dann auch gesagt hat, ja, das ist jetzt gerade so, aber je nachdem, wie der Demand ist, was die Spieler wollen, können wir uns auch vorstellen, dass so eine Runde, keine Ahnung, 14 Tage läuft, wenn das spielerisch Sinn macht. Ja. Und das finde ich halt super spannend eigentlich.
Also alles noch möglich.
Ja.
Gut, also langer Weg noch vor sich.
Absolut.
Aber erstaunlich, dass sie so früh damit rausrücken. Was ist denn jetzt nochmal so der, warum hat denn Dust nicht funktioniert?
Dust hat nicht funktioniert, weil, wie ich finde, es hatte keinen MMO-Aspekt. Also die Leute wollten einen EVE-Shooter und was die Leute gekriegt haben, war ein Shooter im EVE-Universum.
Ja.
Also du hattest, klar, die Welt von EVE, es war so ein bisschen New Eden, es war aber überhaupt nicht linked, also es war einfach so rausgerissen. Und dann war es das, was Vanguard jetzt gerade auch noch ist, im Kern halt einfach nur ein Shooter. Mhm. Mit vielleicht ein paar Namen, die du kanntest und that's it. Und ich glaube, deswegen hat das nicht funktioniert. Außerdem war der Console-First-Ansatz, glaube ich, auch die falsche Idee
bei so einer PC-Community,
für die Community. Ja. Aus diversen Gründen. Also es war einfach nicht das, was die Leute haben wollen. Das war nicht schlecht, hat auch immer noch Fans. Mhm. Und vor allem halt, glaube ich, auch in CCP drin. Also wenn du jetzt hinsetzt und sagst, okay, der zweite Shooter hat auch nicht geklappt, was machen wir als nächstes? Wie wär's denn mit einem dritten? Da muss schon wirklich Passion dahinter sein.
Ja, aber eben, sie gehen jetzt an den richtigen Weg, das halt miteinander zu verbinden.
Ja. Und sogar die letzten Playtests hatten ja schon den ersten Link. Also der erste Vanguard-Playtest hat stattgefunden während der Havoc-Erweiterung. Da wurden die Faction Wars in das Spiel gebracht. Und da ging es halt darum, dass so eine Fraktion über ein Sonnensystem quasi sich streiten können. Und du kannst in Havoc das erste Mal die Bösen spielen. Du konntest den Piraten beitreten, das war ein Riesending. Und dann hat dieses Universum eben die Kontrolle verloren. Also es ist in Chaos oder ins Gute geschiftet. Und da war der erste Link zu Vanguard, nämlich das, was auf den Planeten passiert ist. Und ob die Vanguard-Spieler Aufträge für die Piraten oder für die, ich sag jetzt mal Polizei, ich weiß den Namen gerade nicht, angenommen haben, konnte dieses Sonnensystem halt so ein bisschen auch von links nach rechts switchen. Das haben die EVE-Online-Spieler dann gemerkt. Und da dachte ich schon so, hui, ich weiß nicht, ob EVE-Spieler das geil finden. Der Game Director hat mir aber gesagt, nee, also unser Feedback, was wir sowohl von Vanguard als auch von der EVE-Online-Community bekommen haben, ist, das geht uns doch nicht weit genug. Probiert doch mal was aus, was wir wirklich merken. So, das ist nett, wir sehen, wo ihr hinwollt, aber so wirklich gespürt haben wir das nicht. Und da soll's ja aber hingehen. Mhm. Ich bin sehr gespannt, was sie da noch machen.
Sehr cool. Gut, was gab's noch?
Wir hatten noch EVE Frontier, darüber können wir noch gar nicht so viel sagen. Ich meine, Wir können sagen, es ist ein Survival-MMO, was auch in New Eden spielt, nicht so verlinkt ist
wie... Nee, gar nicht.
Gar nicht verlinkt
Sie
ist.
Sie sagen auch gar nicht, wo und wann das spielt.
Genau.
Es ist nur das gleiche Universum, aber wahrscheinlich parallel zu einer anderen Zeit.
Richtig.
Vorher, nachher, wie auch immer.
Ja.
Und da gibt's auch Resets.
Da gibt es Resets. Das Ganze fokussiert sich auf eine Blockchain-Technologie. Aber das sind alles Infos, die wissen wir schon. Wir wissen ein bisschen mehr, dürfen nur noch nicht drüber reden. Das hört ihr noch.
Genau. Aber es wird auf jeden Fall ein eigenständiges Spiel.
Komplett eigenständig,
und, ja. Da können wir ja vielleicht separat dann nochmal drüber reden, wenn da noch ein bisschen mehr Infos rausrücken.
Genau. Ja, ansonsten, das Brettspiel kommt jetzt bald. Mhm. War for New Eden heißt es, glaube ich.
Zwei sogar. Ein Prototyp ist unten auch noch, das Dice Game.
Ach so, aber das ist ja jetzt mehr dein Spezialgebiet, ja. Ne? Hast du es gesehen?
Nee,
hast
ich hab, gespielt? Das nehme ich mir jetzt vor, das jetzt gleich nochmal anzugucken. Wahnsinnig viel Material, also so Brettspiel, Materialschlacht, Kampf um New Eden mit so großen Aufstellraumschiffchen und so weiter. Also es sieht, auf den ersten Blick sieht es aus wie so ein, ich ohne es zu beurteilen, weil ich es nicht gespielt habe, was die Regeln betrifft, aber es gibt ganz viele solche Lizenzspiele, die so Cash-Grabs sind, weil man mit schönen Miniaturmodellen die Fans abholt von dem jeweiligen Spiel.
Ja.
Was weiß ich, Alloy zum Beispiel, also Horizon, hat ein Brettspiel gar nicht gut.
Aber hab ich gar nicht mitgekriegt.
Ja, ja, es gibt alles. Oder Dark Souls und Blood und alles. Es gibt für alles irgendwie Brettspiele. Meistens halt bestechen die durch schöne große Miniaturen.
Mhm.
Spielerisch dann eher mau. Deswegen werde ich mir das jetzt mal angucken, ob das ein gutes Sci-Fi-Spiel ist. Aber ich meine, Area Control Brettspiele gibt es sehr, sehr gute. Und das ist ja ideal für
ja.
so eine Welt wie New Eden. So Clan-Kriege da quasi mit den Raumschiffen umzusetzen. Und dann gibt's noch so ein Casual-Game, was jetzt dann kommt. Da hast du so eine Art Deck-Building-Game, aber mit Würfeln. Also das
klingt spannend.
Ja, the Dice-Game, eher Casual, kooperative Geschichte. Da ist jetzt nur so ein Prototyp da unten, wo du dir eben mit Würfelkämpfen gewisse Dinge erreichen musst. Und du kannst dann halt pro Runde irgendwie die Würfel verbessern und austauschen und kannst die Wahrscheinlichkeiten verändern. Das war aber noch als Prototyp, genau.
Ja, spannend. Also ich glaube, das ganze Fanfest, um da so ein erstes kleines Fazit zu ziehen, steht unter dem Stern, wie kriegen wir mehr Spieler in die ganze Welt von New Eden? Nicht mal unbedingt nach EVE Online, aber wie können wir das die ganze Welt aufbauen, dieses soziale Konstrukt, das die wirklich gebaut haben über die letzten 22 Jahre. Und das probieren sie halt auf super vielen verschiedenen Angeln gleichzeitig. Und das finde ich sehr, sehr spannend.
Auf jeden Fall. Sehr schön. Dann vielen, vielen Dank für diese Co-op-Cross-Folge.
Ja, ebenso. Ich hatte Spaß. Es war ein innerliches Blumenpflücken.
Ja, absolut. ein innerliches Fraktionenbekämpfen. Oder was ist so der, die größte Schlacht in EVE Online?
World War B2. Steht sogar im Guinness Buch der Weltrekorde.
Hat sehr viel Spaß gemacht. Wenn ihr mehr zu MMOs hören wollt, dann hört doch in euren Podcast rein. Der heißt nicht dein MMO, sondern
der heißt MMO News.
Dein MMO-Podcast.
Da könnt ihr sehr, sehr gerne vorbeigucken. Alle nötigen Links findet ihr unter mmo-news.audio.
Genau.
Schaut gerne vorbei und hört auf jeden Fall auch in Insert Moin rein. Muss ich meiner Community, glaube ich, nicht sagen. Ich glaube,
ihr
habt da sehr viele Fans und jetzt hoffentlich noch ein paar mehr.
Ja, also wir reden wirklich über alles, was mit Spielen zu tun hat. Wir haben da keinen Schwerpunkt. Hauptsächlich Videospiele, Brettspiele musste ich jetzt ein bisschen rausnehmen, weil der Bedarf nicht so groß war. Aber hin und wieder taucht dann doch mal auf, wenn eben eine Überschneidung da ist. Ja, würde mich sehr freuen. Überall, wo es Podcasts gibt, Insert Moin.
Alles klar, dann war's das von unserer Seite. Wir haben jetzt noch ein bisschen Spaß in Reykjavik.
Ja.
Schauen uns die Closing Ceremony an und ihr habt hoffentlich noch einen wunderschönen Tag.
Macht's gut.
Ciao.
Forever.